So, hallo lieber Zuhörer, der eine, der du bist. Also wir haben ja letztes Mal festgestellt, es ist ja nicht nur du, sondern es sind mehrere Du's, aber mittlerweile begrüße ich dich zum sechsten Podcast, zum sechsten Ausgabe von Bernhards und Manfreds Depperte Welt der Schwerelosigkeit. Wir haben heute einen besonderen Gast, langjähriger Kollege, langjähriger Freund von mir, Kabarettist der Sonderklasse, der Wolf Gruber, beehrt uns heute und wird uns ein bisschen was erzählen über sich selbst, über seine Arbeit. Wieder ein bisschen Werbung machen, über das wird die Welt sieht. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und der Bernie auch.
Jawohl.
Ja, lieber Wolf, wir begrüßen dich zuerst herzlich. Wir bedanken uns, dass du dir Zeit genommen hast für uns, gell?
Ja, sehr gern.
Ich habe es schon angekündigt im Intro, wir kennen uns schon sehr lang. Wir beide haben vor mittlerweile 20 Jahren schon fast die Zeit verrennt, gell?
98.
Ja, ja. Fast 20 Jahre ist es aus, dass wir beide uns kennengelernt haben und die Kabarettgruppe Die Männer mit dem Alex Papier gegründet haben und haben ein Programm gespielt damals, das Studenten ohne Zensur geheißen hat. Und so hat das Ganze angefangen. Wir haben beide damals noch ein bisschen anders ausgeschaut.
Das stimmt, ich war schier, du warst schlanker.
Nein, der Wolf hat damals ausgeschaut wie ein Indianer.
Das stimmt.
Ah, er hat lange schwarze Haare gehabt. Und naja, die Haare sind mittlerweile wahrscheinlich, sie sind verschwunden und vielleicht ein bisschen so in Nasen- und Ohrenöffnung.
Naja, ich habe jetzt eine Frisur, da sagt meine Frau, die würde sie nicht einmal unter die Achseln tragen. Der Bernie, das könnt ihr nicht sehen, der hat jetzt mehr so eine A1 Telekom-Frisur, die ist nicht mehr ganz flächendeckend wie sich. Gell? Ja, gut, und der Mandy hat, ja, nein, kann man auch Frisur dazu sagen.
Kann man Frisur dazu sagen, das ist ein bisschen wirr, also ich bin ja ein bisschen der chaotische Typ und das spiegelt sich auch in meiner Frisur wieder.
So aerodynamisch.
Aerodynamisch. Ja. Wolf, du bist Kabarettist, warst ein Teil von Die Männer. Die Männer kämpfen, ihr habt ja unter anderem auch einen großen Preis gewonnen.
Ja, wir sind ausgezeichnet worden mit anderen großen österreichischen Kabarettpreise, mit dem Spaßvogel. Der wird verliehen im Rahmen der Ipsiade, Österreichs größten Kleinkunstfestival. Und Preisträger ein paar Jahre vor uns waren Roland Thüringer, Viktor Gernot, Alf Bauer. Und ja, ich meine, jetzt hat man den Einzettel gekriegt, aber ich habe ihn trotzdem genommen und ich bin trotzdem gefreut.
Aber Erwin Steinhauer, glaube ich, hat ihn auch
gewonnen. Steinhauer hat ihn gewonnen, genau, ja. Aus Deutschland, der Grand Senior des deutschen Kabarett, fällt mir aber gerade nicht ein. Aber der hat ihn auch.
Was natürlich jeden Hörer von uns, also lieber Hörer, dir sofort auffällt, du hast eine wunderschöne Stimme. Ist die ausgebildet? Hast du?
Ja, die ist ausgebildet. Schau, es war so, ich habe als Kind, so mit 5, 6 Jahren, habe ich festgestellt, ich bin nicht zum Arbeiten auf der Welt. Als Jugendlicher habe ich gesehen, vom Gesicht wie ein nicht leben können, da bleibt nicht mehr viel. Nein, ich hatte das große Glück, dass ich habe mich irrsinnig komisch angehört in der Pubertät. Also das war ein Chaos. Ich habe das große Glück, mit sehr langen Stimmbändern auf die Welt gekommen zu sein. Eine tiefe Stimme bedeutet sehr lange Stimmbänder. Und ich habe sehr früh damit begonnen, die auszubilden. Nachdem ich kein Geld gehabt habe dafür, habe ich mir einfach Bücher gekauft und habe das selber gemacht.
Naja, der Erfolg gibt ja recht, ja. Du hast ja auch was in der Richtung gemacht, ganz am Anfang, vor deiner Kabarettzeit.
Ja,
hast du ja nicht ganz was anderes, aber doch ein bisschen was anderes gemacht.
Ich habe 1996 diese 3-Moderatoren-Casting gewonnen, das hat mich sehr gefreut. War dann 5 Jahre hauptberuflich Radiomoderator und dann bei 92.6 in Oberösterreich, die jetzige Krone-Hit-Frequenz, und bei Live-Radio war ich 2 Jahre. Und ich bin deswegen zum Radio gegangen, weil ich war beim Fernsehcasting und dort hat man festgestellt, ich habe das ideale Radiogesicht und deswegen bin ich dann zum Radio gegangen.
Nichtsdestotrotz.
Ich muss ihm auslassen.
Ja, passt. Macht
damit passt, ja. So, mein Freund. So, und jetzt gehen wir gleich.
Kannst du fragen, was du bei mir, gell?
Einfach. Ja, mir fallen jetzt momentan keine
ein. Ich werde eh ein bisschen mit einbeziehen, dass du nicht umsonst da sitzt.
Ey, irgendwas muss ich noch machen.
Aber es ist jetzt so, was der Wolf und die kennen und
ja, klar.
Ich weiß genau, was ich fragen
muss. Beim Edlinger war ich im Vorteil.
Bei der Radiogeschichte, da gibt's eine interessante Geschichte, wie ich zum Job bei 92.6 gekommen bin.
Bin schon wieder da. Wolf, interessante Geschichte über das Radio. Wie bist du eigentlich zum Radio gekommen?
Nein, also ich habe das Ö3-Kasten gewonnen, habe aber sehr schnell gesehen, wie ich das Volontariat bei Ö3 begonnen habe. Das ist nichts für mich. Das ist ein Haifischbecken, in dem ich nicht schwimmen mag. Und dann habe ich Jahre später, also 2 Jahre später, einen Freund getroffen, der war mir einen Gefallen schuldig. Und der Freund von ihm war er mir einen Gefallen schuldig. Und das war zufällig der Programmchef von 92.6. Und dann habe ich das eingefordert und der hat mich zu einem Casting hingebracht. Und dann hat er zu mir gesagt, Sie haben eine tolle Stimme, Sie sind ein guter Typ, Sie sind frech, sowas brauche ich. Aber mein Team ist fertig, ich gebe Ihnen aber eine Chance. Sie können ins Moderatorentraining nach Salzburg und wenn Sie nach 6 Wochen besser sind wie einer von den 26, schmeiße ich den raus und Sie sind drinnen. Sag ich, ja super. Dann sagt er, das Problem ist, das Moderatorentraining beginnt morgen. Dann bin ich am Sonntag bei Handys, Handy habe ich damals noch keins gehabt, das war 97, Ende 97 bin ich zu meinem Chef gefahren, habe gekündigt, und zwar fristlos, habe auf alles verzichtet und das war wirklich viel Kohle und bin am nächsten Tag in Salzburg gewesen und ich habe dort was gemacht, was die anderen nicht gemacht haben, nämlich gearbeitet. Ich habe, wenn die anderen heimgegangen sind, so, das war so von 7:30 bis um 5 war das Training und um 5:05 war die Bude leer. Und da bin ich draufgekommen, hey, jetzt habe ich alle Geräte für mich und ich war dann meistens so bis 3, 4 in der Früh dort und habe trainiert, bin dann ins Hotel gefahren, habe mich duscht, habe 2 Stunden geschlafen, war um 6:30 schon wieder im Studio der Erste. Und nach 3 Wochen habe ich mir dann meine Sendung aussuchen dürfen, weil ich der Einzige war, der die Technik beherrscht hat, weil das habe ich mir in der Nacht gelernt, weil wir haben 26 2 Plätze dort und in der Nacht 2 Plätze für einen ist super. Und in dieser Zeit, ich bin da oft gefragt worden, ob ich da nie Angst gehabt habe, dass ich es nicht schaffe. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mir wirklich 3 Wochen lang nur die Frage gestellt, wen haut er raus?
Ja.
Aber das war überhaupt nicht überheblich und auch nicht böse, sondern ich war so dermaßen davon überzeugt, dass ich ins Radio gehöre, dass das für mich überhaupt kein Thema war. Und ich habe halt wirklich, ich habe 3 Wochen lang nichts geschlafen. Ich war fertig, ich war ausgeschaut. Das war ein Wahnsinn, ich war ausgeschaut, so wie du jetzt ungefähr. Und es hat sich aber ausgezahlt. Und da habe ich gesehen, dass wenn du wirklich was willst und dir nicht scheißt, das ist eine super Komponente. Nicht scheißen und was wirklich wollen.
Das stimmt, ja. Da gebe ich dir absolut recht.
Der Weg zum Erfolg.
Ja? Beim nicht scheißen sind wir schon einmal.
Ja.
es ist wirklich so. Ich bin oft gefragt worden, wie die Dinge erreicht haben. Ich habe Gott sei Dank schon ein paar Sachen richtig gemacht. Also den Spaßvogel zum Beispiel, wie er der Hans-Peter Heinzel gekriegt hat, vor 1800 Jahren, da war er Österreich nur schwarz-weiß, bin ich im Publikum gesessen und habe zu meinem Papa damals gesagt, den Preis, den möchte ich haben. Ich möchte Kabarett spielen. Und mein Papa hat mich angeschaut und hat gesagt, bist deppert, du kannst nicht einmal Tennis spielen. Und der hat gesagt, ich soll mir das aus dem Kopf schlagen, aber ich habe gewusst, eines Tages werde ich den Preis kriegen. Und ich habe mir das dann echt oft vorgestellt. Ich habe mir oft vorgestellt, wie ich in der Stadthalle in Ibb stehe und diesen Preis entgegennehme. Manchmal habe ich mir das vorgestellt an öffentlichen Plätzen, das ist dann nicht so klasse, weil dann schauen die Leute dann relativ deppert an. Und wenn du so stehst, du die Hände ausbraten hast und einfach die bejubeln lässt und drauf kommst, da klatscht gar keiner, wenn du die Augen aufmachst. Aber das war wirklich so. Und das Gefühl, wie ich ihn gekriegt habe, das war genau so, wie man es immer vorgestellt hat. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wenn du Dinge einfach willst, es gibt nichts, was mehr Kraft hat wie ein Herzenswunsch.
Ja.
Das war bei meinen TV-Sendungen so. Die haben mich alle ausgelacht, wie ich gesagt habe, ich will gern 2 TV-Sendungen auf Servus TV. Und dann haben sie mich alle ausgelacht. Und ich war aber gewusst, dass ich beide kriege. Und
auf das wollte ich nämlich kommen, weil du gesagt hast, du hast kein Radio-Gesicht gehabt.
Ja, dann ist 16 zu 9 gekommen, dann habe ich wieder im Fernsehen Platz gehabt.
Du hast ja 2 Sendungen gehabt auf Servus TV. Mit Max Meyerhofer, mit die Männer.
Genau, Bad Manners war also böse Gedanken übersetzt. Bad Manners war aber die eine Serie, das war eine sehr teuer produzierte Kurz-Sketch-Comedy, die so ausgeschaut hat, wie wenn es nichts kostet hätte, aber hochwertig. Das war die Idee dahinter.
Ich hab's gesehen.
Und ich finde das immer noch geil, weil wir haben zum Beispiel ein Geschäft haben wir dargestellt mit einem Regal, wo vier Sachen drin gestanden sind. Ja. Und da haben wir wahnsinnig viel Spaß gehabt, weil das waren lauter One-Shots. Das heißt, das waren alles so 60 bis maximal 90 Sekunden und wir haben das ohne Schnitt gemacht, sondern wir haben nur One-Shots produziert und wir haben ganz, ganz selten was ein zweites Mal gedreht, was auch ein großes Kompliment ist für das Team. Die Manuela Linsheim, eine begnadete Schauspielerin aus Wien, war da auch dabei. Und ich habe selten so viel Spaß in meinem Leben gehabt, wie bei den Dreharbeiten dort. Das war richtig lustig. Und weil es passt hat, habe ich an einer Hotspot die Comedy-Show auch gleich dazu verkauft. Das war quasi Otti Schlachthof in Österreich, wo wir immer drei Kollegen da gehabt
haben. Habt ihr auch zu Gast gehabt, einen Ottfried Fischer?
Ottfried Fischer war mein Lieblingsgast, weil er so ein dermaßen lieber Kerl ist. Und weil das so ein unheimlich toller Mensch ist, dieser Ottfried Fischer. Der hat mich schwer beeindruckt, jetzt nicht nur vom Gewicht, sondern überhaupt. Und war sehr lustig. Otti Fischer ist ein super Typ, ein toller Künstler und einer, mit dem du, wenn du zum Reden anfängst, nimmer aufhören magst.
Zu Bad Manners, ich glaube, die Folgen gibt es ja nur ausgewählte Sketches, glaube ich, nur auf YouTube, kann man ja anschauen.
Gibt es auch auf meiner Homepage unter www.wolfgruber.at, kann man ruhig einmal.
Ich werde das in die Shownotes reinschreiben, also den Link. Ja.
Und da sind ein paar drinnen. Auf YouTube, ich muss schauen, ob das drinnen ist, da ist Wolfs Talk. Das ist nämlich so dermaßen krank. Da haben wir so eine gerade gehabt, das war einer der ganz wenigen, den haben wir mehrmals drehen müssen, weil wir mittendrin zusammengebrochen sind. Weil da geht es darum, dass der Max Meyerhofer einen Komponisten gespielt hat, der in Wahrheit taub ist. Und das war einfach nur geil und sein Werk hat geheißen Die Stille. 70 Minuten Ruhe auf einer CD und so dermaßen krank.
Naja, die Aufnahmekosten waren sicher nicht allzu hoch.
Nein.
Das war dann mal Idee für euch, Börn, für Krugi Murgel. Nochmal Die Stille.
Die Stille, ja. Ja.
Nein, sehr gut, ja. Ich kenne die Sketches, unbedingt anschauen, wirklich. Wirklich Lochgarantie, ja.
Was mir bekannt ist von den Männern, war irgendwas mit einem Englischlehrgang.
Eulisch.
Das ist ja eigentlich die Nummer für euch. Da habt ihr ja große internationale Erfolge auch verbucht. Ja,
witzigerweise hat dann plötzlich der Bayerische Rundfunk angerufen. Und da habe ich zweimal aufgelegt. Weil ich glaubt habe, die verarschen mich. Weil es geheißen hat, der Rick Cavanian, das ist der Grieche aus dem Schuh des Manitou, mit dem ich immer schon vor der Kamera stehen wollte, weil ich den Typen einfach geil finde. Und so Kassen, der will uns in seiner Show haben, also Kassen Klugscheißer und Co. hat die Fernsehserie Kassen mit der Monika Gruber, mit Rick Cavanian und mit Bruno Jonas. Das war übrigens der einen Spaßvogel gewonnen hat vorher. Und die haben uns geholt, weil sie das Eulisch gesehen haben. Und das ist das, was ich vielleicht jedem da draußen mitgibt, der Kleinkunst machen würde, überhaupt irgendwas mit Kunst. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern so wie es in dem Fall war, dass wir englische Wörter so aneinander reiht, dass es einen deutschen Text ergibt, die ist nicht von uns. Nein, schon. Wir haben es nur perfektioniert und ich kann mittlerweile so dermaßen viele Sätze sprechen damit. Ja, ich kann so viele Sätze bilden damit. Ich habe diese Idee aufgegriffen und das ist eins der Geheimnisse schlechthin. Die ganzen amerikanischen Comedians, die sagen alle, es ist selten, dass einer was Neues einfällt. Sie nehmen nur alte Ideen her und machen es besser. Und das war bei dem Eulisch so, das ist übrigens auch in meinem neuen Buch, das ich heute gerade zufällig bekommen habe.
Du kannst Werbung machen bis...
Nein, es gibt noch, es gibt von dem Buch, von dem neuen Buch, Glücksbringer heißt es übrigens, gibt es noch ein paar Restexemplare, ich glaube 4.000 oder 5.000 Restexemplare gibt es noch. Und ich habe da eine Aktion gemacht für eure Hörer. Nimm zwei, zahl zwei, endlich wieder etwas zum Normalpreis. Also nein, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ja. Und der reine Erlös, das ist vielleicht wichtig, von dem Buch, und zwar der komplette Erlös von diesem Buch kommt Kindern zugute, und zwar meinen Kindern. Und ich habe meine Kinder so gern, ich habe für jedes Kind eine eigene Mutter, da werden also mehrere Familien unterstützt damit. Aber das alles war einfach eine super
Geschichte. Überall zum Kaufen.
Ab 20. November gibt es überall.
Überall, in jeder Metzgerei.
In jeder Metzgerei. Sie haben mir jetzt gerade die ersten Exemplare geschickt und ich war schockiert, weil es leider Gottes ein Druckproblem gibt und ich hoffe, das kriegen sie noch. Aber das E-Book gibt es auf jeden Fall ab 20. November. Überall.
Ja. Ja, unbedingt kaufen. Der Kostenpunkt wird bei wie viel liegen?
18 Euro und es ist jeden einzelnen Cent wert.
Ich muss jetzt dazu sagen, mir liegt ja auch sehr daran, dass das Buch gekauft wird, weil es gibt einen Bekannten in der Runde, der hat da...
Er steht sogar, du stehst sogar drinnen.
Danke. Ja,
du stehst sogar als immerwährender Ideenlieferant, steht der Manfred Rieger, ich sag's nicht, wer es ist, steht drinnen, weil der Mandy Rieger zu einem gar nicht unbeträchtlichen Teil daran schuld ist, dass ich seit mittlerweile 14 Jahren vom Kabarettspielen sehr gut leben kann, weil der Mandy Rieger mir immer wieder Texte und Ideen liefert, auch in dem Buch sind, und man kennt's. Also man weiß, welche Geschichten sind vom Mandy inspiriert. Und der Mandy hat mir schon sehr viele kranke Dinge gegeben, die dir nicht nach einer Tasse Kamillentee einfallen.
Ja, deswegen arbeite ich ja auch so gern mit ihm zusammen.
Außer du hast schon 2,5 Kamille, dann geht's.
Ja. Bernie, jetzt mal, wenn wir uns sehen, das Erste, was er tut, er greift noch ein Bier. Nüchtern hält er mich nicht aus.
Ja, einmal habe ich schon ganz ohne Bier. Ja,
nein, da haben wir Schnaps gesoffen.
Dabei. Genau.
Ja. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Jetzt muss ich überlegen, was ich noch fragen kann. Genau. Wenn jetzt ein junger Mensch oder vielleicht auch nicht mehr ganz so junger Mensch den Wunsch hegt, Kabarettist oder Künstler zu werden, irgendwas machen mit seiner Stimme, mit auf der Bühne, mit Texten, was kannst du ihm raten? Wie fängt man am besten an, wenn man den Wunsch hat oder das Bedürfnis hat, das meistens ist ja nicht nur ein Wunsch, sondern ein Bedürfnis, bei mir zumindest, dass man sich kreativ betätigt und das natürlich auch am Publikum präsentiert, weil sonst macht es oft nicht wirklich Sinn. Ja.
Da sind ein paar Dinge, sind sehr entscheidend. Also ich zum Beispiel habe bei meinem ersten Kabarettauftritt, wie ich das allererste Mal Kabarett gespielt habe, das war mit dem Günther Burkhardt. Das ist ein Typ aus Steyr, den ich sehr gern mag, den habe ich kennengelernt beim Ö3-Casting. Und Günther Burkhardt und ich haben 1996 im Hexenkessel in Steyr haben wir das erste Mal Kabarett gespielt gemeinsam. Und der Günther, den hat man dort schon kennt und jetzt haben wir 200 Leute dort gehabt. In der Pause waren es 15. Die Leute sind nämlich während dem ersten Teil einfach gegangen. Und das nicht, weil sie alle so blöd waren, sondern weil das Programm wirklich schlecht war. Und dann sind wir in der Pause, haben wir dann abgebrochen, weil die Leute haben alle zu uns gehört. Ja, und wir haben auch gewusst, da kommt keiner mehr, weil dort, wo wir gespielt haben, traut sich noch nein, kein Taxi mehr hin. Und jetzt war es dann so, dass wir auf der Bühne gesessen sind und da hat sie sich entschieden, wer was macht. Nämlich der Günther ist da gesessen und hat gewarnt. Und ich bin da gesessen und habe gelacht. Und dann ist seine Mutter hergekommen und hat mich gefragt, ob ich ihn verarschen will. Ich habe gesagt, nein, gar nicht, nur... Ich lache deswegen, weil ich finde es so geil, dass das beim ersten Auftritt passiert. Beim fünften bin ich angefressen, aber beim ersten. Und dann hat sie gesagt, es war sein fünfter. Ja. So gesehen war es ein bisschen arbeitsschwer. Ja. Aber ich habe es super gefunden. Und habe dann das Programm komplett umgeschrieben. Und habe dann 2 Monate später meinen ersten Auftritt gemacht, am 26. Dezember. Und der hat super funktioniert. Und seitdem... funktioniert es und da kann man ein paar Dinge lernen draus. Erstens einmal, lass dich nicht unterkriegen, wenn was schief geht. Die meisten scheitern daran, dass sie was machen und dann sind alle genialer. Also wenn ich für jedes Mal 100 Euro gekriegt hätte, wenn er gesagt hat, das funktioniert nicht, dann würde ich jetzt einmal sicher 2 Jahre nichts arbeiten. Und lustigerweise, dort, wo die Leute gesagt haben, das geht nie, das war, wie ich Radiomoderator geworden bin, wie ich meine 2 Fernsehserien gehabt habe, wie ich mit Rick Cavini zusammengearbeitet habe und so. Das sind immer die besten Geschichten. Wenn viel Leute sagen, das geht nie, kannst du sicher sein, das geht. Und das nächste, was ich Ihnen rate, ist einmal auf einer Bühne wirklich zu probieren. Ich habe vor ganz, ganz langer Zeit bin ich in der Jury gesessen beim Austrian Newcomer Award von jungen Kabarettisten und ich habe sofort auf 50 Meter gesehen, gut, schlecht, gut, schlecht. Und ich habe es unterschieden in Kantinenkabarettisten und wirkliche Comedians. Und die Kantinenkabarettisten, die unterhalten jedes Wirtshaus. Die unterhalten jede Runde. Und sobald er diese 40 cm auf die Bühne aufsteigt, scheißt das in die Hose. Und das kannst du nur herausfinden, wann du einmal auf der Bühne gegangen bist. Und es ist halt auch so, ich meine, ich weiß nicht, ob du noch erinnern kannst, Mandy, vor der Premiere von Studenten ohne Zensur haben wir das in Papier Alex seiner Schwester und ihren damaligen Freund und nur ein paar andere vorgespielt. Und die haben nachher gesagt, ja, also es war das Originalzitat von einer aus der Runde, ja, wenn da Publikum dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht lustig ist.
Ja, und er hat gesagt, wenn man sich mit Kabarett nicht auskennt.
Ja, genau.
Ja, aber es ist klar, wenn man öffentlich auftreten will, muss man einfach eine Rampensau sein. Ne?
Ja, das stimmt schon. Also, Angst, wenn du Angst hast, vorher schon, ich meine, Lampenfieber ist okay, aber wenn du vorher schon alles ankackst, dann wird es nicht viel werden.
Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, man muss sich selber treu bleiben. Also man sollte keinen kopieren, das ist meine Erfahrung. Man darf Idole haben, man darf Vorbilder haben, kein Problem, aber man sollte nicht probieren, dass man wen kopiert und man darf es nicht auf irgendwas versteifen, was einem nicht liegt.
Richtig.
Ich kann da als Beispiel nennen, der Wolf und die haben 2 unterschiedliche Auffassungen von Humor. Ja.
Definitiv.
Der Wolf liebt Wortwitz. Der Wolf braucht es, dass das Publikum permanent lacht. Ich brauche das nicht. Ich lebe vom Skurrilen. Ich lebe von der Verwirrung. Mir macht es nichts aus, wenn das Publikum mal 10 Minuten nur nachdenkt und nichts nicht lacht. Und mir ist oft passiert, dass ich für den Wolf was geschrieben habe und der Wolf hat gesagt, was ist da dran jetzt lustig? Und ich habe genau gewusst, was lustig ist. Aber ist einfach, mir verschiedene Auffassungen, aber man verstößt sich nicht. Es gibt immer irgendeinen, den es trotzdem gefällt. Aber wenn vielleicht einer das nicht versteht, es gibt 100 andere, die verstehen das ganz genau.
Und das Allerwichtigste ist, es muss dir selber taugen.
Es eben, muss, es muss dir selber Spaß machen. Taugen,
ja. Und ja, ich meine, ich habe schon arge Sachen auf der Bühne gemacht. Ja, ich hab zum Beispiel, kann ich mich erinnern, hab mich echt eins vor Jahren waren wir 2 mit dabei bei Promis on Stage, 2 Nächte für einen guten Zweck. Und da haben wir einmal Schwanensee getanzt am Meierhof und ich. Warum? Weil ich nicht tanzen kann. Also ich bin ein super Tänzer. Ich habe alle Tanzschritte perfekt im Kopf. Problematisch wird es nur, wenn ich von der Übertragung vom Kopf auf die Füße beginne. Dann kriege ich ein Problem. Und schlecht dann. Sie hat gesagt, sie will was wir nicht kennen. Wir sollen was machen. Und gut tanzen kann ich gar nicht. Und das war aber so dermaßen lustig. Und das war deswegen lustig, weil wir uns einfach nichts gepfiffen haben. Und im zweiten Jahr haben wir dann die Nakeds gemacht. Kennt ihr das? Nein, da bist du zu dritt auf der Bühne und du deckst dich, bist komplett knockert, du bist wirklich knockert und du hast nur ein Leintuch. Also jeder hat ein Leintuch und dann wird das Leintuch geworfen, geschupft, hin und her gegeben und damit werden die Körperteile, die man sonst nicht sehen soll, andeckt. Und das hat einmal funktioniert und das war bei der Aufzeichnung selber. Was wir aber nicht gewusst haben, ist, dass im Casineum so viele Leute rein wollten, dass die Leute dann quasi hinter uns noch gesessen sind. Das heißt, wenn wir uns umdrehen, haben wir es relativ oft in diese drei Minuten war, haben uns dann diese 70-jährigen Frauen vollkommen knockert gesehen. Und dann wollten die das abbrechen, weil sie glaubt haben, wir genieren uns. Und haben gesagt, hey, ich bin Kabarettist, ich geniere mich gar nicht. Und die Frauen sehen nichts, was sie von daheim nicht kennen, nur Spur größer.
Ja, und vor allem sie kriegen sie ja in den Alter nicht mehr so oft zum Sehen, glaube ich.
Richtig, aber das war einer der lustigsten Auftritte überhaupt. Meine Frau war da auch dabei, die hat sehr gelacht auch. Allein die Gesichter von den alten Frauen war unbeschreiblich. Und kann du darfst da halt echt nichts scheißen.
Ja, ja. Das ist auch wichtig, nichts scheißen.
Ja.
Und einfach anfangen.
Richtig.
Keine Gründe suchen, warum es momentan noch nicht geht. Es geht immer. Es gibt keinen Grund, warum man es auf morgen verschieben
soll. Das ist immer so. Und das Allerwichtigste ist, wenn eine Nummer dreimal nicht funktioniert hat, schmeiß weg. Und das habe ich auch gelernt. Ich habe ab und zu an Nummern festgehalten und in Wahrheit war es so, dass bis auf eine Ausnahme, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, funktioniert es.
Das ist auch sehr wichtig, dass man, auch wenn es einem selber gut gefällt, man muss loslassen.
Richtig. Ja. Man kann nicht immer das Alte.
Ja, ja.
Das kenne ich von der Musik ja auch, ich meine.
Und es hat eine Nummer gegeben zum Beispiel, da bin ich schwer gescheitert bei einem Kabarettpreis. Da habe ich einen schwulen Piloten gespielt. Ich habe das super lustig gefunden. Ich brich jetzt nur zusammen, wenn ich an die Nummer denke. Und von diesen 400 Leuten im Raum war ich der Einzige. Also ich habe die volle Gabe gehabt. Aber gut, Kabarettpreise sind ja, wie du weißt, Martin, nicht so meins, weil da sind wir gemeinsam einmal ganz schwer gescheitert.
Vielleicht waren im Publikum alle schwul und haben sie irgendwie ein bisschen...
Dann war es ja nur lustig.
Ja, vielleicht. Oder vielleicht war es beleidigt.
Aber ich kann da eine Anekdote erzählen aus 1998, wo wir gespielt haben, damals noch mit dem Alex Papier und mit dem Andi Riegler, die Männer beim Frischling im Freistadt. Und da haben wir, ich sage einmal, ein sehr, kann man sagen, konservativ. Also
sehr katholisch.
Und der Humor im Freistaat.
Es sind Leute, die gingen in der Abendgarderobe zum Kabarett.
Ja, und im Freistaat ist es ja so, dass der Freistädter Humor ist ein Schlankmacher, weil man das nämlich oft kilometerweit laufen, bis man ihn findet. Und das war dort auch so. Die haben nicht viel Spaß gehabt. Und da haben wir eine Szene dabei gehabt, wo der Mandy erzählt, wie er ein Theaterstück geschrieben hat. Und ich denke mir noch, bitte beton's richtig, nämlich gar nicht. Verschluck's. Und die Zeilen geht, wo er dann sagt, und ich hab was Zeitloses gesucht, nämlich ich habe mir gedacht, was ist, wenn das Christkind ein schwules Engel ist, was die heiligen drei Könige pudert. Das war der Originaltext. Und anstatt, dass er das einfach ein bisschen so verschluckt, hat er dann im Original gesagt, weil er ein bisschen unsicher war schon. Und was war, wenn das Christkind ein schwules Engel war, das die heiligen drei Könige pudert? Das Problem ist, der Text kommt noch 10 Minuten. Dann folgen noch weitere 80 und das Publikum hat uns damals dermaßen boykottiert, die sind nicht heimgegangen, sondern die haben einfach aufgehört zum Lachen und zum Klatschen. Nachher haben alle gesagt, das Programm war das Lustigste vom ganzen Festival.
Aber sie haben sich nicht lachen drauf,
weil sie genau. Also
erzkatholisch waren und Blasphemie.
Richtig.
Ja, da, und bis jetzt hat die noch nicht der Teufel geholt.
Nein, gar nicht, weil ich glaube ja nicht an einen strafenden Gott. Ich bin sehr gläubig, muss ich schon sagen. Das glaubt man kann nicht so wirklich so. Ich habe vor 4 Jahren zum Glauben gefunden, aber ich glaube an einen lustigen Gott. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass es keine 10 Gebote gibt, sondern nur 2. Das erste ist, seid lieb zueinander und das zweite ist, habt ihr schön. Das ist so meine Meinung und ich glaube, dass mein Buch zum Beispiel, ja, da habe ich gerade über Glaubensfragen auch geschrieben. Ich finde es super bei Glaubensfragen, wenn wir ganz ehrlich sind, diese ganze, ich meine, Ich finde super, dass die Katholiken jetzt über die Islamisten schimpfen und vergessen haben, was vor 400 Jahren war, in Zeiten der Heiligen Inquisition mit ihren seligmachenden Daumenschrauben. Ja.
Und vorher.
Und vorher. Und, aber was ich super finde, ist, dass in Wahrheit bei Glaubenskriegen ja nur darum gestritten wird, wer den besseren imaginären Freund hat. Mhm. Sagen wir uns ehrlich, weil keiner hat den, um den es geht, jemals schon gesehen. Und vielleicht hast du ja Herbert oder Susi. Ja?
Keine Ahnung, aber es ist ja dasselbe eigentlich.
Genau. Und jeder kann in Wahrheit glauben, was er will. Und ich zum Beispiel glaube, es gibt einen super lustigen Gott da oben, der nicht alles beeinflussen kann, weil wir haben ja den freien Willen, aber der eine Gaudi hat, wenn man ein bisschen auf die Schaufel nimmt. Und deswegen gibt es auf YouTube sogar von Bad Männers ganz, ganz böse Jesus, Maria und Gott Geschichten zum Sehen.
Aber wenn wir schon bei den lustigen Anekdoten sind, meine lieblingslustige Anekdote von dir, ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber es geht um Russen.
Mann! Ja, da haben wir gespielt mit den Männern, haben wir gespielt in der Föst. Und zwar einen Riesenkunden oben haben wir gespielt. Und da sitzt genau vor uns ein Riesentisch und schauen alle deppert. Alle anderen haben die volle Garde gehabt, nur die schauen deppert. Und dann bin ich runtergegangen und ich habe das, früher war ich ein bisschen ungut, da habe ich die Leute immer darauf aufmerksam gemacht, dass deppert schauen. Da habe ich dann immer gesagt, gefällt dir mein Programm? Und dann haben sie immer gesagt, ja, dann habe ich gesagt, warum weißt du das dein Gesicht noch nicht? Und sei lieb, bricht es dein Gesicht aus, weil ich muss die ganze Zeit anschauen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Und da war es auch so. Und dann bin ich da runtergegangen und habe die richtig angefeuert. Und dann hat einer gesagt, du, das sind Russen, die kennen nicht.
Du hast mir das anders erzählt. Okay. Das war eine andere Geschichte. Das war in Wien.
Das war mein Waterloo. Das war in Wien. Da haben wir gespielt. Ich sage nicht, für welches Unternehmen. Es war Rohöl. Und da habe ich mich extra getroffen mit dem Generaldirektor. Der hat mich dafür gezahlt, dass wir eine Besprechung machen am Mondsee. Und dann fahre ich dorthin. Damals mit Walter Kammerhofer, weil der Max Meyerhofer nicht da war. Mit Walter Kammerhofer fahre ich dorthin. Und wir spielen ein Dreiviertelstunde Programm. Also normal hat es eine Dreiviertelstunde gedauert. An dem Tag waren wir in 30 Minuten fertig. Weil nämlich 250 Leute im Publikum sitzen und uns anschauen. Und zwar anschauen. Und nicht lachen, nicht klatschen, Ich hab dann, bin dann wirklich einmal runtergegangen und hab gehorcht, ob der atmet, geatmet, oder? Aber da war 30 Minuten war's ruhig und jetzt kommt's. Und dann habe ich für solche Fälle, habe ich immer, weil wir haben früher immer mit Beamer gearbeitet, Videos hergekriegt gehabt, das waren alle Stricke reißen, die waren so lustig, das hat den ganzen Abend gerettet. Blöderweise habe ich an dem Tag das allererste Mal einen neuen Laptop gehabt, da habe ich nicht gewusst, dass ich zweimal Function F5 drucken muss, weil bei einmal Function F5 ist hinten schwarz, aber am Bildschirm siehst du das. Ja, beim alten Laptop war es anders. Jetzt drucke ich einmal Function F5 und nachdem die 30 Minuten lang zwei Depperte gesehen haben, über das nicht lachen können, haben sie nachher eine schwarze Leinwand gesehen und zwei Depperte, die in einen Laptop reinschauen und 5 Minuten niederbrechen, weil die Videos waren so dermaßen lustig, sie haben es nur nicht gesehen. So, jetzt pass auf. Jetzt kommen wir noch diese, weil ich habe es nämlich auch nicht mitgekriegt, es war keiner so weit, dass er einmal auf die Leinwand tät. Ich habe es nicht gesehen. Ja? Und dann haben wir uns verbeugt, der Kameramann und ich, und es war still. Und wenn 250 Leute still sind, das ist wirklich, da ist Ruhe. Ja. Und dann sind wir haben durch den Saal, wir haben durch die Leute durchgemessen, da hat es keinen Künstlerabgang gegeben, das war nur verschärft, und dann sind wir da durch und es war komplett ruhig und kaum haben wir die Tür zugemacht, haben die zum Reden angefangen. Und dann sind wir in der Garderobe gesessen, weil der Kameramann komplett am Boden, der war wirklich war total zerstört. Ja. Und ich habe gesagt, nein, Walter, wir fahren nicht, wir schleichen uns nicht aus, sondern jetzt rede ich mit der Marketingleiterin, was da los war. Und dann steht die an, an der Partypuppen und ich gehe hin und sage, und jetzt hätte ich aber mal gern gewusst, warum haben die nicht gelacht, weil ich kenne mein Programm, das ist lustig. Und dann sagt die zu mir, Herr Gruber, wie Sie mit dem Herrn Generaldirektor die Vorbesprechung gehabt haben, hat er da gesagt, dass von den Leuten im Publikum nicht einer Deutsch kann? Nein, das ist witzig, es kennen nur zwei Leute Deutsch, nämlich der Generaldirektor und ich. Und der Generaldirektor ist ein Holländer. Also der kann genau nicht Deutsch. Ja. Und jetzt hat ein einziger in dem Schule Deutsch kennen und der hat sich aber nicht lachen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum habt ihr bei den Videos nicht gelacht? Und sagt, ja, weil die Leinwand schwarz war. Und das war mein absolutes,
das war das aus der Sicht von einem von den Trainer, was das war schon. Du hörst eine Stunde lang unverständliches Gebrabbel, wo du nichts verstehst,
ja.
Und dann siehst du zwei Typen im Laptop bei mir schauen und lachen.
Aber vorher war die Leinwand weiß und dann drückt er auf einen Knopf, auf einmal ist die Leinwand schwarz und er fängt viel zum Lachen an. Ja, das war ja, das ist Geile. Ja, wir haben quasi eine Black-Performance gemacht. Nein, das war ja unglaublich.
Ich wollte gerade sagen, Performance, wir haben die
geglaubt. Aber da ist ganz wichtig. Da, so, wer das nicht wegstecken kann, wer sowas, wer nicht in der Lage ist, so, und die Niederlage war, das hat weh
da. Man sieht's, glaube ich. Ein paar Jahre später kugelt man sich selber. Ja.
Ich habe einen Monat später schon gelacht, wie ich die Rechnung geschickt habe. Weil ich habe das voll in Rechnung gestellt, das war ja nicht mein Fehler. Ja. Der hat gemeint, ich mache ein Kabarett auf Englisch, das hat er nur vergessen zum sagen. Und der war dann total überrascht, wie ich die Rechnung gestellt habe, wo ich dann gesagt habe, hey Freund, ich habe nichts falsch gemacht. Ja.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Was beschäftigt dich derzeit? Gibt es irgendwas, wo du das drehen willst? Nutzt die
Plattform? Ja, was mich irrsinnig ärgert im Moment, ist die politische Situation im Land. Und vor allem der Umstand, dass man auch als Künstler sich dazu nicht mehr äußern darf, ohne dass man gleich schräg angeschaut wird. Aber wenn ich mir die Politik im Land anschaue, dann kriege ich Bauchweh, weil das sind doch die Damen und Herren, die unser Land regieren und die bestimmen, wie es mit uns in Zukunft weitergeht.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass uns die Politik momentan als Konkurrent sieht. Also die Politik veranstaltet momentan selber ein eigenes Programm.
Heißt Hohes Haus.
Und
wird übertragen live.
Und mit dem Untertitel Präsidentschaftswahl?
Ja, gut, wir werden alle mit T-Shirts einmal dumm rennen, wo draufsteht, Präsidentenwahl 2016 bis 2021, wir waren dabei. Ja. Aber das, bei der Präsidentenwahl ärgert mich eins, das ist das höchste Amt im Staat. Mhm. Aber noch jetzt nicht viel Funktionen oder nicht viel kann. Aber in Wahrheit, der kann das Parlament auflösen. Ja? Mhm. Der ist der Oberbefehlshaber vom Bundesheer. Auch wenn das keiner dabei ausnutzt, aber in Wahrheit, der kann einen Krieg anfangen. Ja? Und Und dann werden 6 Kasperl präsentiert. Ja, ist nur meine persönliche, bescheidene Meinung.
Und wo, nicht die Meinung des Podcasts, ja, falls uns da irgendwer...
Wo keiner von den 6 in Wahrheit auf eine Liste aufgeteilt. Für meinen Lugner finde ich super. Nein, für erst Spatzi habe ich gelacht. Ja, ja. Finde ich super. Die Gris habe ich nicht gekannt. Ja, die habe ich auch gar nicht so schlecht gefunden, dass eine Frau dabei ist. Aber der Rest ist meiner bescheidenen Meinung nach politischer Sondermüll. Ja, weil der Kohl ist viererzaubert worden, weil der Bröll nicht wollen hat. Ja. Hunsdorfer war, wenn wir ganz ehrlich sind, auch eine Notlösung. Ja. Gut, die Grünen haben nicht einen anderen gehabt, außer im Van der Bellen. Und der Hofer, ich glaube, dass 3 Tage vorher der Strache nicht einmal gewusst hat, wer das ist. Ja. Und die bewerben sich um das höchste Amt im Staat. Und das hat mich wahnsinnig, das hat mich irrsinnig aufgeregt. Aber was mich nur mehr aufregt, was mich an der Politik wirklich aufregt, weil ich mache sehr viel politische Geschichten an, ich kenne sehr viele Politiker sehr gut und weiß, dass es sehr, sehr viele Politiker gibt, die tolle und hervorragende Arbeit leisten. Das darf man nämlich nicht vergessen. Aber was mich ärgert, sind 2 Dinge. Erstens einmal, dass keiner die Eier hat, zu dem zu stehen, was er macht, auch wenn er Fehler macht. Ja. Da ist jetzt ein Bundeskanzler, der Herr Kern, der mit 148 durch eine 80er Beschränkung blast und wird Video fotografiert. Und da sind 2 Dinge, die mich stören. Erstens einmal ist es der Cobra nicht aufgefallen, dass bei 150 einer die ganze Zeit hinter einer hängt, der es filmt. Ja. Ist schon mal der erste Wahnsinn, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Der zweite Wahnsinn ist, wenn du statt 80, 148 fährst, das Normalsterbliche ist der Führer schon einmal weg und zwar 18 Jahre lang. Und das Zweite, da kriegst du richtig eingeschenkt. Und dann geht der Kern her. Und dann, anstatt dass er einfach sagt, liebes Volk, ich bin der Bundeskanzler im Moment, der höchste Politiker im Staat. Ich sollte Vorbild sein. Und es ist mir einmal nicht gelungen. Ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mir voll leid. Wenn er das gemacht hätte, hätte ich gesagt, großer Respekt, Sie haben einen Fehler gemacht. Sie stehen dazu, sie sehen das, ist super. Aber dann zu sagen, ich teile mir die Strafe mit meinem Chauffeur, ist ein Watschen für jeden Österreicher, weil das heißt in Wahrheit, ja Freunde, das nächste Mal fahre ich wieder so schnell und ich hoffe, dass wir nicht erwischen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und aber in der Flüchtlingsfrage, sie hätten sagen können, liebes Volk, wir waren nicht vorbereitet. Das haben wir nicht einmal gehört.
Waren sie auch nicht.
Richtig, sie waren es nicht. Aber sie hätten sagen können, ich war nicht sauer gewesen. Wenn sie das gesagt hätten, dann hätte ich gesagt, weißt du, wenn ich Politiker gewesen war, das war mir wahrscheinlich auch passiert. Ich war nämlich so auf Österreich konzentriert gewesen, dass ich das wahrscheinlich auch nicht mitverfolgt hätte. Und wenn sie das gesagt hätten, und wenn sie gesagt hätten, wir waren nicht vorbereitet, aber wisst ihr was, jetzt stürzen wir uns da voll drauf, wir nehmen die hellsten Köpfe und lösen das Problem. Ich hätte es ihnen geglaubt. Aber nein, es ist totgeschwiegen worden, es ist unter den Teppich gekehrt worden. Keiner
hat sich vorgestellt. Von beiden Seiten,
ja, von rechts und von rechts.
Richtig.
Ja. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und was ich nur schlimmer finde, du hast früher, wie ich mit Kabarett angefangen habe, so 96, hast du vor 20 Jahren Politiker imitieren können, ohne dass du die Stimmen imitieren können musstest. Ja? Weil die so viele Ecken und Kanten gehabt haben, dass du gewisse Charakterzüge von dem einfach nachgespielt hast auf der Bühne oder erzählt hast oder noch und jeder hat sofort gewusst,
wer das ist.
Heute weiß ich nicht einmal mehr, wofür eine Partei steht. Warum? Weil sie nur nicht anecken wollen. Und das ist für mich dieses ganz, 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 ganz große Problem, wo ich wirklich ein Problem habe damit. Das war so, wie wenn ich als Kabarettist nirgends anecke. Natürlich provoziere ich auch sehr gerne, das gehört zu meinem Beruf dazu, aber wenn ich nicht anecke.
Ja, das ist auch das Problem von den Parteien selber dann.
Du weißt ja heutzutage nicht mehr, wofür steht die ÖVP, wofür steht die SPÖ. Wenn sie das Soziale nicht im Namen drinnen hätten, wissen sie das ja nicht mehr. Bei der FPÖ war es ganz genau, okay, die sind gegen alles.
Ja? Genau.
Das Parteiprogramm ist, wir sind gegen alles, keine Ahnung, wo wir hinwollen, aber dort sind wir relativ bald dort. Und es ist ja, ich kriege wirklich am Vogel, wenn ich Politiker reden höre, miteinander von manchen Parteien, wo der eine sagt, ja, bei dem Thema kann ich nicht mitreden, weil da habe ich keine Ahnung, sagt der andere, ja, aber das hat er von mir. Und da muss ich sagen, wenn ich cool finde, wenn ich da wirklich, und da kann ich mir 1000 Feinde machen, ist mir echt wurscht, aber den Kurz, den Außenminister, den finde ich cool. Das ist nämlich der einzige in Wahrheit, ob man den jetzt mag oder nicht, ob man den will mag oder nicht, aber das ist der einzige, der wirklich sehr aufklärt extritt und der jetzt an Erdogan als einziger die Stirn geboten hat, ja, wo ich mir denke, Moment einmal, normalerweise darfst du mit dem nichts mehr reden, der führt die Todesstrafe ein, der sperrt 6000 Leute in 2 Tage ein, wenn das nicht vorbereitet ist. In Österreich sperrst 2 Leute in 6 Jahren ein, ja? Und der sperrt 6000 Leute in 2 Tage ein. Das kann nicht einfach irgendwie kommen, ja? Aber in Wahrheit redet da keiner drüber und es wird geschaut, dass man das alles ganz klar halten und dann ärgerst du über das, setzt dich vor dem Fernseher und drast die Trovados auf. Und dann siehst du das, was in der Politik passiert, im Fernsehen, nämlich nix. Ja? Wo Laienschauspieler vollkommen talentfrei Texte vor sich her prappeln, die keinen Sinn ergeben, weil sie sich in Originaltext nicht merken können, und die Handlung am 5-Jährigen vor lauter Langeweile vom Hochstuhl kippen lässt. Und das passiert momentan in der Politik. Es geht um nichts. Jeder sagt nichts, hält die Füße ruhig. Wandern wird dort ein Kitz, da ein Kitz. Und im Fernsehen siehst du genau dasselbe. Und das ist genau das, was wir uns alle gefallen lassen. Weil wir sagen, ja super, machen wir.
Das ist absolut richtig. Aber jetzt fällt mir ein, Thüringer, was sagst du zu seinen Vorhaben?
Naja, ich habe ja von Anfang an
relativ. Für alle, die es noch nicht mitkriegen, der Thüringer plant für die Nationalratswahl 2018, glaube ich, ist der, oder?
Ja, 2018 naja, zu können. Voll ist nicht vorgezogen.
Also sie reden schon vom Mai 2017. Mhm. Na schau, der Thüringer hat ja das mit einer Pressekonferenz, die ich mir angesehen habe, ja relativ bald schon aufgelöst.
Entschuldigung, dass ich kurz für unsere deutschen Zuschauer, ja, die den Thüringer nicht kennen. Roland Thüringer ist ein österreichischer Kabarettist, der mittlerweile sehr auf der Alternativwelle schwimmt. Und sie sehr politisch engagiert.
Ja. Und der Roland Thüringer hat natürlich eins gemacht. Er hat auf, das ist jetzt auch nur meine bescheidene Meinung, auf eine sehr geniale Art und Weise alle verarscht. Und was ich super gefunden habe, ich habe diese Pressekonferenz gesehen, die er in der Hacklermontur in einen Stall gegeben hat, wo dann die Zeitung Österreich geschrieben hat, es ist eine Frechheit, Thüringer sagt 20 Minuten nichts, und in Wahrheit habe ich genau diese Rede, die er da gehalten hat, ein paar Tage vorher von einem Politiker im Fernsehen gesehen. Und er hat nichts anderes gemacht, als dass er genau, er hat das persifliert, er hat das genial überzeichnet dargestellt, was uns dauernd serviert wird. Und
kaum sagt es der Thüringer.
Und kaum sagt es der Thüringer, und kein Skandal. Politiker ist ein Skandal. Sagt, geht mit derselben Rede, 5 Tage später, irgendein Landeshauptmann ins Fernsehen, sagen sie alle, ja, ist unglaublich, was der alles anspricht. Nein, großartig, ja. Und ich find's super. Also ich find's so dermaßen genial, wenn der Thüringer wirklich bei der Wahl antritt.
Da sind wir einer Meinung.
Weil du kannst das nur so aufzeigen.
Ja, da sind wir einer Meinung.
Und Roland Thüringer ist für mich leider Gottes wieder weit, weit, weit unter seinem Wert geschlagen. Ich habe vor ganz langer Zeit, 2004 habe ich den einmal erlebt, da war ich 4 Tage bei einem Seminar bei ihm, bei einem Schauspielseminar. Roland Thüringer ist ein großartiger Schauspieler, der so dermaßen viele Facetten hat, schauspielerisch, der leider Gottes in Österreich nicht so ausleben darf, weil man ihn immer noch als Benzinbruder sehen will und weil man ihm halt nicht zugesteht, dass auch er sich weiterentwickelt und verändert hat. Aber da sind wir genau bei diesem Punkt, ja, bei diesem Punkt. Du hast einmal wen in eine Schublade reingegeben und da kommt der nie wieder raus, obwohl der als Schauspieler wirklich großartig ist.
Wo ich jetzt zu schauen? Wir stehen bei einer Dreiviertelstunde, wir kommen schon langsam zum Abschluss. Du machst jetzt, wir machen jetzt Werbung noch.
Super Idee.
Kann man die irgendwann einmal sehen? Wie präsentierst du die im, sowohl im Web als auch auf Bühne, als auch Film, irgendwie gar, egal wie, als ein Buch, wir haben gehört, ein Buch kommt raus.
Ja, ja, das Buch heißt Glücksbringer, lustige Kurzgeschichten, sind 40 lustige Kurzgeschichten, plus das Eulisch ist auch im Buch drinnen. Es gibt mein neues Bühnenprogramm, das Adam und Eva Prinzip, mit dem Untertitel, was Frauen über Männer wissen sollten. Das habe ich geschrieben, wirklich mit einem Wissenschaftler gemeinsam und mit dem Glücksforscher Manfred Rauchensteiner, und ich habe es dann lustig gemacht, aber es sind, sind wirklich wissenschaftliche Geschichten drinnen, wo ich den Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip erkläre, aber ohne, dass ich auf eins hinhaue. Es ist trotzdem sehr lustig und nachher versteht man den anderen besser oder man sucht sich einen neuen. Das ist wirklich so die Quintessenz von dem Programm. Das Buch Glücksbringer liegt mir am Herzen, weil es nicht nur lustig ist, sondern eine wirklich, glaube ich, sehr gute, ausgewogene Mischung aus Humor und Dingen zum Vor- und Nachdenken und auch Wissenswertes, Motivierendes drinnen und Aufbauendes. Also wenn es einem nicht gut geht, nimmt man das Buch und es geht dann wirklich besser. Und mein Bühnenprogramm, ja, am 4. März, das habe ich heute gerade vereinbart, spiele ich im Pasching in der Nähe, aber die anderen Tourdaten habe ich jetzt gar nicht so, weil ich mir das nie merke.
Okay. Na, vielleicht können wir es nachreichen dann für einen
Blog. Aber ja, unter www.wolfgruber.at findet man voll viel super Sachen.
Also Wolfgruber zusammengeschrieben?
Genau.
.at. Ich muss dann wieder dazu sagen, so wie beim letzten Interview, es handelt sich um die Saison 2016-2017, weil Wolf, die Folgen stehen bis ins Jahr 2030 vielleicht im Internet.
Genau. Ja. Und da war es blöd, wenn wir am 4. März noch Pasching fahren. Wobei, ich werde schauen, dass ich jetzt Jahr am 4. März in Pasching spiele, dann kann da einfach nichts passieren.
Ja. Sehr gut, ja.
Naja. Musst du irgendwas Privates wissen?
Oder sonst vielleicht was? Noch mal kurz zur Wiederholung. Das Buch erscheint wann und wo?
Am 20. November überall.
Überall. Passt. Ja, ja. Hast du noch Fragen an den Wolf, Bernie?
Momentan nicht.
Der Bernie war halt ganz ruhig, der hat uns nur belauscht, wie zwei alte Kumpels miteinander, fachsimpel über frühere Zeiten und über das Kabarett, wo der Bernie ja bekanntlicherweise Musiker ist, der...
Gurgelmurgel sagt mir zum Beispiel was.
Ja.
Ah, schon ewig. Ja, er gibt ja... Du schaust mir so aus, wie wenn du schon sehr lang gearbeitet hast. Ja.
Mich gibt es immer 40 Jahre lang und... Ja, und die Gurgelmurgel, die haben, hat's verschiedentlich gegeben, aber so Gurgelmurgel in der Form, wie es jetzt gibt, sagen wir 2004 ungefähr, war der Anfang von den jetzigen Gurgelmurgel.
Das heißt, du bist ein 69er?
Ja.
Ja, ich auch. Ja, ja. Ja. Ein guter Jahrgang. Ich sage ein großer, sehr guter Jahrgang. Sonne gereift, Sonne.
Guter Jahrgang, wiederholen Sie ja im 5-Jahres-Rhythmus.
74. Ja. Der 5-Jahres-Plan, ne?
Ja, gut, dann, Wolf, das hat mich sehr gefreut, dass du uns zur Verfügung gestanden bist. Das war ein wunderbarer Podcast, wo sicher, der sicher Interesse wecken wird. Also da bin ich mir ganz sicher, dass...
Ich glaube, dass wir sogar, was die Hörerzahl betrifft, zweistellig werden können. Also.
Naja, gut. Dann bedanke ich mich auch bei dir, lieber Hörer, dass du uns wieder die Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wie immer an dieser Stelle... Falls du uns hörst über iTunes, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du den Podcast hören kannst. Falls du uns über iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du eine Bewertung abgibst auf iTunes.
Eine gute Bewertung.
Eine gute Bewertung, noch besser, ja. Und vielleicht noch einen Kommentar, Kritik nehmen wir uns zu Herzen. Lob noch viel mehr. Und damit würde ich sagen, wir beenden das Gespräch heute. Danke, Wolf, nochmal, dass du gekommen bist. Tschüss, wir verabschieden uns. Bernie, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Es war heute wirklich schön, doch hast du uns bald adieu. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. War die Stimmung noch so toll, so dies wieder einmal. Wann's am schönsten ist, soll ich mal gehen.
So, kurzer Nachtrag zum Podcast. Die Songs für diesen Podcast sind uns wieder zur Verfügung gestellt worden vom Georg Edlinger, den wir schon mal im Podcast interviewt haben. Ihr findet alles Wissenswerte zum Georg Edlinger, zum Wolfgruber und zu uns in den Shownotes. Die erreicht ihr unter www.my-mustard.eu/Episode 6. Also einfach nur Episode und einfach die Ziffer 6 hinten dran. Da findet ihr alle wichtigen Links, alle wichtigen Informationen und ich wünsche euch damit einen schönen Tag und beehrt uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.